Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen, hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast mit der ersten Folge nach der Winterpause zugleich, die erste Folge im neuen Jahr. Frohes, verspätetes neues Jahr auch von uns. Wir starten jetzt gleich mit einem kleinen Rückblick auf die kurze Winterpause und einer Vorschau natürlich auf das letzte Spiel der Hinrunde gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend. Ich bin Kevin und begrüße Jonas. Hi.
Ja, hi. Auch frohes Neues von meiner Seite. Schön, wieder dabei sein zu können.
Ziemlich entspannte Winterpause war es meinerseits. Mein Fokus lag so gar nicht auf dem Fußball. Ich war ja bei der Darts-WM und hatte damit gut zu tun. Wie war es bei dir? Hast du ein bisschen erholt, Borussia abseitig?
Ich war ja im Urlaub, hatte ich glaube ich in der letzten Folge noch erzählt gehabt, ganz kurz. Ich stand an der Skisprungschanze, habe mir ein bisschen die Vierschanzentournee angeguckt. Und auch bei der Darts-WM war ich dabei, habe einige Partien gesehen, auch das Finale. Demnach war ich auch abstinent, was Borussia anbelangt. Aber wir sind jetzt hier, um da mal frisch einzusteigen.
Genau, wir starten wieder smooth jetzt rein, langsam rein. Es gibt ja auch gar nicht so viel zu besprechen. Es gab jetzt auf dem Transfermarkt Borussia technisch nichts im Winter. Es gibt ein paar Gerüchte, über die können wir gleich mal ein bisschen diskutieren auf der Zugangs- wie Abgangsseite, aber nichts weiter als das. Es gab nur ein Testspiel im Winter gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer, hat Borussia 3:2 gewonnen. Auch darüber sprechen wir gleich. Ansonsten habe ich die Zeit jetzt vor der Aufnahme genutzt, den heutigen Tag, um mich noch ein bisschen einzulesen in die Themen. Die Rheinische Post hat ja auch viel berichtet in der Winterpause. Wer detailliertere Informationen jetzt über das Testspiel zum Beispiel haben möchte, der sollte da einfach am besten mal reinschauen. Ansonsten lass uns gerne reinstarten. Wie ist denn die personelle Lage jetzt überhaupt vor dem ersten Spiel des neuen Jahres? Wir sind ja weitgehend verletzungsgebeutelt durch die Hinrunde bis dato marschiert. Wie sieht's jetzt aktuell aus?
Es hat sich so gesehen ein bisschen entspannt, mit ein paar Einschränkungen. Es gab noch ein paar Erkrankungen jetzt zuletzt. Cherodia ist ausgefallen, kann nicht trainieren. Wolf ist jetzt wohl wieder zurückgekehrt, der war jetzt auch zuletzt krank, aber ist auch im Grunde genommen auch kein Thema für die Mannschaft. Da gibt es auch schon Gespräche, ob man nicht jetzt schon im Winter eine Lösung findet, da man mit ihm überhaupt nicht mehr plant bei Borussia. Itakura ist beim Asien Cup. Cvancara hat sich beim Laufen, so ich das verstanden habe, in seiner Heimat verletzt. Deswegen haben wir da wieder mal mindestens einen Stürmer gerade, der uns fehlt.
Bei Thomas Cvancara alles beim Alten. Mehr als eine Woche verletzungsfrei bleibt der junge Kerl leider nicht. Ich hoffe da auf Besserung jetzt im Verlauf dieses Jahres. Ansonsten müssen wir einen Rückkehrer vermelden mit Stefan Leiner. Hat ein Comeback gefeiert gegen die Go Ahead Eagles, direkt auch einen Scorerpunkt gesammelt. Also das wirklich die tolle, die alles dominierende Geschichte jetzt auch in der Winterpause. Da die Props raus an Stefan Leider. Jordan Serbaceu ist auch wieder zurückgekehrt. Allerdings dürfte das Spiel gegen Stuttgart am Sonntag zumindest für eine Startelf-Nominierung noch etwas zu früh kommen. Stichwort Testspiel, kannst du uns ein bisschen was sagen, du bist ja dann doch jemand, der sich auch diese unwichtigeren Spiele häufiger mal anschaut oder zumindest mal sich intensiver damit beschäftigt, als ich das tue.
Ja, als Einschränkung das Spiel konnte ich tatsächlich nicht gucken. Ich habe mir im Nachhinein Informationen zusammengesucht, mir die Highlights angeguckt, mich eingelesen, auch bei den Kollegen von der Rheinischen Post. Da habe ich so gesehen, so ein bisschen den Spielverlauf ja nachverfolgt und nachvollziehen können. Und was ich ja so rausgenommen habe, so bis zum 1-0-2-0, du hast es schon angesprochen, die Flanke von Leiner auf deinen Player zum 1-0, absolut top gemacht. Und auch wie Player das 2-0 vorbereitet hat, mit dem starken Steilpass auf Hermann und das dann halt hakt an der Mittelstand und dann quasi nur auch einschieben musste, hat sehr viel Freude bereitet. Was mir weniger Freude bereitet hat, war dann das Abwehrverhalten, ein leidiges Thema, was wir auch schon ja quasi in der letzten Folge, aber auch schon uns eigentlich die gesamte Hinrunde begleitet hat. Es war wirklich ein sehr kurioses Abwehrverhalten, dilettantisch. Ja, dass halt ein Zuspiel zum Beispiel ausreicht, um drei Verteidiger auszuheben, dass wir keinen Zugriff bekommen auf den Gegenspieler beim 1-2, das war wirklich viel, viel zu einfach, so wie ich das zumindest gesehen habe. Und auch beim 2-2, da weiß ich nicht, der Ball läuft da quasi in einer absolut langsamen Geschwindigkeit durch den Strafraum. Und keiner von uns schafft es da, irgendwie an den Ball zu kommen. Kramer läuft vorbei, Itakura kriegt ins Leere, Janschke schaut nur zu, Skelly kommt zu spät und schon steht es 2-2. Also irgendwie Pleitenpech und Pannen, und wenn dann auch Wilber danach noch das Eigentor gemacht hätte, ja, dann wäre das absolut rund gewesen. So ist da nicht gekommen. Reitz, eigentlich der Spieler des vergangenen Jahres so gesehen, hat dann quasi die Entscheidung herbeigeführt, indem er einfach mal gepresst hat, den Ball dann auf Fukuda gespielt hat, der sich gedreht hat und es perfekt gemacht hat. So wie man es auch hört, hat der Junge anscheinend gute Chancen, wenn zum Beispiel jetzt Schwanschara nicht fit wird, vielleicht mal eine Rolle für den Spieltagskader zu spielen.
Ja, ich bitte drum. Also auch in Winsley Boteli, der Name wird gleich auch nochmal diskutiert werden. Das sind Spieler aus der Jugend, die dann in solchen Situationen auch reingeworfen werden sollten. Also gerade in diesem 20er-Kader. Was gibt's denn da zu verlieren? Gerade wenn irgendwie unsere nominellen Sturmspitzen andauernd verletzt sind, fände ich das eine charmante Sache. Ansonsten, was hatten wir jetzt in der Winterpause noch? Mir ist ein Interview mit Gerardo Seoane in Erinnerung geblieben. Das habe ich mir tatsächlich auch mal bei meinem Rückflug aus London angehört, genau. Und zwar im Fohlen-Podcast hat er sich gewohnt reflektiert gegeben, pragmatisch, und das hat mir auch mal wieder gefallen, hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, war erstmal so ein Ritt durch seine eigene Karriere, aber dann vor allen Dingen ein Gespräch über diese Aufgabe Borussia Mönchengladbach. Also Gerardo Seoane hat da mal wieder einen guten Eindruck gemacht, und das bestärkt mich auch in der Haltung, dass wir diesem Mann auf jeden Fall Zeit und Geduld einräumen müssen.
Ja, also stimme ich zu. Er wirkte da auf mich sehr reflektiert. Ich habe mir das, glaube ich, vor der Reise nach Innsbruck im Zug angehört und hatte also wirklich so einen richtig positiven Eindruck, das weiß ich noch ganz genau, weil er halt so viel aus, ja, aus seinem Beruf, seine Gedanken so geteilt hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend, dass er da sehr offen und ehrlich einfach mit sich, der Mannschaft und auch dem Staff drumherum umgeht und da auch kein Luftschloss aufbaut und jetzt auch nicht komplett die Erwartungen drückt, sondern halt alles möglichst realistisch, differenziert, einordnet, dass halt man sich immer verbessern möchte und dass auch solche Niederlagen wie zuletzt nicht damit einfach erklärt werden, weil Spieler verletzt waren oder ein Umbruch stattfindet. Nein, das wurde alles quasi immer weggeschoben, sondern man hat gesagt, man möchte trotzdem immer das Maximum heraus und das, und er weiß auch, dass diese Mannschaft das halt in sich hat und dass man halt daran arbeitet. Und das finde ich auch zusammen, wie er mit die interne Arbeit betont hat, dass da alle produktiv miteinander arbeiten und auf einer Linie sind. Wenn man ehrlich ist, hat man im vergangenen Jahr mit seinem Vorgänger nicht so unbedingt immer gehört. Auch wir, was wir immer so von anderen Quellen so gehört haben, da war es ja auch, wurde es ja auch uns so bestätigt, dass es da ein paar Reibereien gab. Aber im negativen Sinne. Reibereien können ja auch gut sein und produktiv sein, aber das klang halt nie danach. Und jetzt ist so eine gewisse Einigkeit da, die mir sowas Positives, also positives Gefühl mitgibt, dass man diesen Trainer auf jeden Fall halten muss, weil, du hast es gesagt, pragmatisch, zielorientiert arbeitet und wirklich zu Borussia passt mit seinem kompletten Ansatz und Kommunikation und Sprache.
Das Einzige, was nicht so richtig zum pragmatischen Ansatz passt, finde ich, sind bislang die Ergebnisse. Also die sind dann schon gerade hinten raus ein bisschen problematisch gewesen und gerade die Gegentorbilanz. Also für mich beißt sich der Pragmatismus ein bisschen mit der Gegentorbilanz oder generell mit der Haltung, lieber 5-4 anstatt 1-0 gewinnen zu wollen. Also da darf man gerne noch ein bisschen mehr Pragmatismus reinwerfen. Wollen wir mal hoffen, dass wir vielleicht noch gegen den VfB Stuttgart jetzt ein oder drei Zähler draufpacken können zum Ende der Serie. Ein Spieler, der da nicht wird mithelfen können, ist Ko Itakura. Er hat jetzt gegen die niederländische Mannschaft aus Deventer, hat er, glaube ich, 60 Minuten bekommen. Es war der Härtetest für die japanische Nationalmannschaft zugleich, die jetzt auf seine Abwehrkünste hofft beim Asien-Cup. Er wurde jetzt dann mitgenommen. Es gab Hin- und Her-Fliegereien. Es gab ein ziemliches Tohuwabohu. Und am Ende muss ich sagen, das ist eine unwürdige Nummer für alle Beteiligten. Also damit kann doch niemand zufrieden sein, wie das jetzt gelaufen ist. Also ich verstehe das vom Ansatz her. Ich verstehe auch vollkommen, dass der natürlich sein Land vertreten wird. Das ist auch gut, dass Borussia ihm das möglich macht. Aber dieses Hickhack jetzt, hat's das denn gebraucht?
Ich muss da jetzt zugeben, dass ich da nicht so 100% drin bin. Ich habe mitbekommen, dass Schmadtke mit ihm in Japan war und es auch da Gespräche gegeben hat. Diese Hin- und Herfliegerei habe ich dann auch im Nachhinein noch mir rangeholt und durchgelesen. Ich habe es auch nicht so 100% nachvollziehen können, was das jetzt gebracht haben soll. Klar, Borussia möchte sich über den eigenen Spieler ein eigenes Bild machen. Wie ist der Fitnesszustand? Das liegt natürlich im Interesse von Borussia. Aber dieses Hin- und Hergefliege mit dem Zeitaufwand, der dahinter steckt und dass er halt dann ein paar Einheiten bei uns mitmacht, der dieses Testspiel bestreitet, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt notwendig gewesen ist. Wenn man schon sowieso in Japan vor Ort gewesen ist, dann hätte man auch sich da irgendwie ein Bild machen können, anstatt ihn ja quasi durch die ganze Welt zu charten.
Ansonsten Stichwort Transfergerüchte, auch das haben wir eben angekündigt, dass wir darüber noch kurz sprechen werden. Da bist du ja jetzt auch durchaus auf Linie, sage ich jetzt mal. Ao Tanaka, die Gerüchte halten sich hartnäckig, hast du jetzt hier in unserem Dokument hier zur Folge auch nochmal aufgelistet. Ich habe mir auch nochmal den Rheinische Postartikel dazu durchgelesen, also Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf, das scheint gar nicht so kalt zu sein, dass da vielleicht was geht, allerdings dann erst ab dem Sommer. Dafür muss wahrscheinlich erst Kone gehen. Dann brauchen wir natürlich aber auch noch so einen richtigen Aufräumer, der weder Weigel, weder Reitz noch Neuhaus sowieso nicht ist. Also auf der Position wird noch was getan werden. Benze Dardai, der jüngste Sohn von Paul Dardai, ist auch immer noch ein Thema, ihn im Sommer für eine geringe Ablöse vielleicht verpflichten zu können. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar weitere Namen stehen. Vielleicht kannst du einfach mal die Transfergerüchte durchgehen, die da aktuell rumwabern rund um Borussia.
Ja, ich versuche es mal möglichst knapp zu halten, weil mein Eindruck ist, dass Borussia sich hier nur so auf mögliche und unwahrscheinliche Szenarien vorbereiten möchte, weil ja aktuell eigentlich auf der Abgangsseite, und das scheint ja erst dann, dass wir aktiv werden können, wenn was passiert bei uns, dass ein Spieler uns verlässt. Da ist eigentlich nur Manu Kone das heißeste Eisen. Und da gibt es ja verschiedene Berichte aus Italien aktuell, die schreiben, dass Neapel gerne jetzt schon tätig werden wollen würde, Kone aber kein Interesse hat, im Winter zu wechseln, aber eher im Sommer dann zu Juventus Turin gehen möchte. Ja, es wird am Ende des Tages wird immer viel geschrieben. Wann Kone wechselt, ist, glaube ich, nicht die Frage. Er wird wechseln, sofern er dann sich nicht wieder irgendwie kurioserweise am Knie verletzt. Dann gab es die ganzen Winsley-Botelli-Gerüchte. Da hat auch Juventus Turin seine Aktien drin. Die scheinen wohl sehr interessiert zu sein. Wir wollen wiederum ihn halten durch eine Vertragsverlängerung. Und Wolf hatte ich vorhin schon angesprochen, da ist ja auch noch eine Geschichte, da versucht man auch jetzt eine Lösung zu finden. Wenn nicht jetzt, dann halt auch wieder im Sommer. Dann wird er ohnehin ablösefrei Borussia verlassen. Und auf der Zugangsseite, ja, wenn halt wie gesagt was passiert, dann scheinen aktuell so von den Namen, die kursieren, Benze Dada hast du genannt, Ao Tanaka hast du auch genannt, bleiben noch die Nilsson, Brasilianer, wo ich die Ablöse von 15 Millionen Euro jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, scheint mir eher eine Ente zu sein. Und dann gibt es noch Ibrahim Osman von FC Nordsjælland. Ja, der soll halt der potenzielle Nachfolger von Hannes Wolf sein, weil wir dann links theoretisch eine offene Stelle hätten. Und ja, der noch letztes Jahr noch ein Thema kurz war, scheint wohl ein japanisches Medium drüber geschrieben zu haben, was dann Gladbach Live aufgegriffen hat. Mao Hosoya scheint wohl einer der spannendsten japanischen Stürmer zu sein, die noch nicht in Europa unterwegs sind. Hab mich da länger zu ihm eingelesen. Der scheint für mich auch absolut spannend zu sein. Einfach weil er in vielen Bereichen sehr viel mitbringt. So ein Typ, ja, beweglicher, kompletter Stürmer mit Torinstinkt. Ja, wenn man den kriegen könnte und der das hält, was er verspricht, könnte man das gerne machen.
Aber so richtig heiß halten wir nochmal fest, nur Tanaka und ansonsten auf der Abgangsseite Botelli. Da hoffe ich einfach darauf, dass Borussia ihm entweder jetzt zeitnah eine Perspektive gibt, auch in Richtung A-Kader. Ich denke, das hat der Mann nachgewiesen, jetzt auch in der zweiten Mannschaft, wo er ja jetzt, glaube ich, auch dann gegen Ende des vergangenen Jahres schon aufgelaufen ist. Und gerade weil wir jetzt kein Überangebot an Stürmern haben, warum nicht einfach mal reinwerfen, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und ansonsten ja, Manu Kone, da geht es dann im nächsten Sommer natürlich darum, eine möglichst stattliche Ablösesumme zu erzielen. Ich hoffe, dass er eine konstantere Rückrunde spielt, als die Hinrunde es war. Natürlich, er kam da aus einer Verletzung, aber es war einfach sehr unbeständig und er hat mir da jetzt nicht das Gefühl gegeben, so richtig motiviert zu sein. Es gab dann immer mal wieder so den ein oder anderen Top-Moment, wie zum Beispiel das Last-Second-Tor gegen den VfL Wolfsburg im Pokal, aber ja, ich hoffe, er kann die ein oder andere Million an potenzieller Ablösesumme noch herausspielen mit guten Leistungen in der Rückrunde. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu sprechen auf das Heimspiel gegen Stuttgart am Sonntag 17.30 Uhr. Heimspiele gegen Stuttgart in jüngerer Vergangenheit eigentlich immer Partien, wo Borussia favorisiert reinging, wo wir unbedingt die drei Punkte zu Hause behalten wollten und wo das einzig gangbare Ziel war. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Wir treffen auf eine Spitzenmannschaft. Jonas, wie fällt so dein Blick aus jetzt vor dem Spiel? Es wird ja ein durchaus heißer, schwieriger Ritt für Borussia werden.
Also es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ich habe da so ähnliche Gefühle wie vor so einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Also wir werden ja auf eine spielstarke Mannschaft treffen, die absoluten Lauf hat, bei der gefühlt alles funktioniert. Auch wenn jetzt Guirassy beim Afrika Cup unterwegs ist, dennoch ist das eine überragende Mannschaft. Mit Unda vorne drin, mit Führig, die machen so viel Spaß. Können sie gerne gegen uns ein bisschen weniger schön spielen, vielleicht auch uns ein bisschen entgegenkommen, dass wir unser Umschaltspiel durchbringen können. Ich wäre schon froh, ich glaube, da hat man es rausgehört, dass wir da mit einem Unentschieden irgendwie durchkommen.
Wir haben uns natürlich auch diesmal Expertise von extern reingeholt und zwar Lennart Sauerwald, Teil des Teams von Rund um den Brustring, gibt es auch als Podcast, haben wir befragt, haben ein paar der zentralen Fragen ihm geschickt und er hat sie beantwortet. Wir hören da jetzt einfach mal rein und zwar natürlich liegt die ein oder andere Frage sowieso auf der Hand, so wie die erste, wie war denn die unfassbar gute Hinrunde überhaupt möglich und was sind die zentralen Gründe für diesen Aufschwung vom Relegationsteilnehmer, vom Fastabsteiger zum Champions-League-Anwärter?
Über die Gründe für den Aufschwung rätseln wir auch noch so ein bisschen. Ganz zentraler Grund ist, glaube ich, Sebastian Hoeneß, dem es gelungen ist, aus einer Mannschaft, die an sich auch auf dem Papier nicht schlecht ist und die auch gute Ansätze hat und gute Anlagen, das meiste rauszuholen. Also wir hatten die letzten Jahre immer das Problem, dass die Mannschaft zwar sehr talentiert war, aber selten geschafft hat, an ihr Limit zu gehen und ihr Potenzial voll zu entfalten. Und das ist Sebastian Hoeneß gelungen, nachdem Pellegrino Matarazzo ja Mitte der Hinrunde der letzten Saison keinen Ansatz mehr gefunden hat, um die Mannschaft zum Erfolg zu führen, muss man ganz platt so sagen. Es hat einfach nichts mehr gewirkt. Dann hatten wir eine kurze Phase mit Michael Wimmer als Interimstrainer und der Fehlentscheidung war da Bruno Labbadia, der die Mannschaft überhaupt nicht verstanden hat, der es nicht verstanden hat, mit einer jungen Truppe mit entwicklungsfähigen Spielern umzugehen, der Waldemar Anton als Rechtsverteidiger eingesetzt hat. Also, und dessen 4-3-3-System auch überhaupt nicht zum Kader passte. Und Sebastian Hoeneß spielt einen sehr interessanten Fußball, der Mannschaft zu liegen scheint. Also Ballbesitzfußball war von vornherein in der Mannschaft angelegt. Der war unter Tim Walter wurde sehr exzessiv praktiziert damals. Den haben wir ja nach dem Abstieg 2019 verpflichtet. Dann kam Pellegrino Matarazzo. Das war ein bisschen zielgerichteter, der Ballbesitz. Das war auch mehr auf Gegenpressing aufgelegt. Da wurden viel mehr Bälle vertikal in die Spitze gespielt. Und jetzt ist es halt so, dass wir einen Ballbesitz haben, der unglaublich passsicher ist. Was Sebastian Hoeneß halt von De Zerbi, dem Trainer von Brighton, so ein bisschen gelernt hat, ist dieses Rauslocken. Also ganz häufig nimmt der VfB halt den Ball, lockt die Gegner so ein bisschen raus und überspielt ihn dann relativ schnell und das mit einer unglaublichen Passsicherheit. Und was natürlich noch zu der guten Hinrunde beiträgt, ist die unfassbare Trefferquote von Serhou Guirassy, der die Saison ganz Leben spielt. Das Glück oder diese Konstellation muss man auch haben. Wir haben mit Alexander Nübel endlich einen Torwart, der eine Stütze ist für seine Mannschaft und nicht nur die Mannschaft teilt. Ich würde nicht sagen, dass seine Vorgänger die Mannschaft verunsichert haben, aber er ist halt ein unglaublicher Faktor. Zum einen, weil er fast alles abfängt, hat er zwar auch ein, zwei Wackler drin, aber er fängt unglaublich viel ab und macht unglaublich viele Chancen zunichte. Und er ist er spielt sehr vorausschauend. Also in dem Moment, wo er eine Flanke runtergepflückt hat, ist er quasi schon dabei, den Ball abzuwerfen und den nächsten Angriff einzuleiten. Also das sind so Faktoren. Die Mannschaft ist in einem guten Lauf gewesen und hat aber auch aus dem Lauf es geschafft, auch immer wieder mit Rückschlägen umzugehen. Beispielsweise zwei Niederlagen in Folge gegen Hoffenheim und Heidenheim oder auch eine 5-1 Niederlage in Leipzig am zweiten Spieltag oder dieser 0-3 Klatsche bei den Bayern. 4 Tage später oder 3 Tage später haben wir Augsburg zu Hause so hergespielt, wie Demirovic sagte, wie sie noch nie hergespielt worden seien. Also die Mannschaft ist sehr resilient, was auch in der Vergangenheit immer ein Problem war. Also zum einen schafft sie es, an ihre Grenzen zu gehen. Und die Mannschaft ist auch resilienter geworden, widerstandsfähiger, mental auch. Also diese mentale Reife ist dazugekommen. Ja, und es sind halt viele Spieler, die schon lange da sind und die jetzt halt ihr volles Potenzial entfalten.
Also ich muss ja auch sagen, als die Relegation lief, habe ich ein ums andere Mal gedacht, dass diese Mannschaft überhaupt in der Relegation ist, ist ja eigentlich ein Verbrechen am Fußball. Also die hat eine enorme Qualität auch schon in den vergangenen Spielzeiten gehabt, konnte das nicht im Ansatz ausschöpfen, also vergleichsweise enorme Qualität. Und es erinnert tatsächlich immer mehr an die Saison von Borussia Mönchengladbach nach der Relegation. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon mal hier angesprochen, auch im Podcast, Jonas. Es ist aber tatsächlich so, ne? Also die Spieler haben sich nicht großartig verändert, nur das Potenzial wird endlich ausgeschöpft. Also Hoeneß ist quasi das, was Favre für uns war.
Das kann sehr gut sein. Ich meine, also auch in einem anderen Podcast mal gehört zu haben, dass mit Hoeneß gewisse Bereiche auf einmal ins Positive ausgeschlagen sind und man ganz klar gesehen hat, dass der Trainer diese Mannschaft versteht und deswegen, dass diesen Aufschwung halt auch gibt und der Kader unbestreitbar, wie bei uns damals auch, als Favre übernahm nach Fronzek, dass da halt absolute Qualität im Kader drin war. Bei uns waren es Dante, Neustädter, Reus, De Camargo, Dams, Ter Stegen später und so weiter. Da waren der Spieler dabei, mit dem man definitiv die Klasse halten kann. Das hat man ja dann später definitiv gesehen. Und ja, wenn ich mir den Kader von Stuttgart, das habe ich mir gerade nochmal parallel hier angeguckt, wenn ich mir sage, was da alles drinsteckt an Spielern über Nübel, Anton, Stiller, Führich, Leveling, Undav, Gyrassi, das sind ja nur gerade die Startelf-Spieler, die ich genannt habe. Und dann gibt es auf der Bank noch einen Franzosen, den ich vor einiger Zeit thematisiert habe, den Raut oder wie man ihn ausspricht, Sergio, ein Schweizer, Milo, der ein absolutes Top-Talent ist, Silas, der durch seine ganzen Verletzungen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber auch eigentlich ein Top-Spieler ist. Ist absoluter Wahnsinn, was man da für einen Kader hat. Kurz zusammengefasst, dieser Mannschaft, klar, kann man so performen und sie machen es im Endeffekt so aktuell wie vor, das muss ich rechnen, 13 Jahren ist es jetzt her, ist schon bemerkenswert, die Entwicklung von Stuttgart.
Demzufolge geht es natürlich jetzt um die europäischen Fleischtöpfe. Ich bin auch mal so optimistisch, aus Stuttgarter Sicht geht es nur noch um den Wettbewerb und nicht um die Teilnahme als solcher. Aber dazu haben wir Lennart auch noch mal befragt, hat sich denn die Zielsetzung jetzt nach diesen ersten 16 Spielen mit 11 Siegen verändert?
Das macht natürlich beim Verein keinen, dass er sagt, jetzt, es geht erstmal um Klassenerhalt. Das war aber auch von vornherein nicht unbedingt das ausgesprochene Saisonziel, sondern es ging darum, eine sorgenfreie Saison zu haben. Bei den Fans machen sich logischerweise, und das Recht haben wir auch als Fans, schon träumt man natürlich schon davon, dass man nach 11 Jahren dann wieder mal international spielen kann. Ob das am Ende so kommt, werden wir sehen. Ob es realistisch ist, wenn die Mannschaft das so beibehält, wie sie es in den ersten 16 Spielen gespielt hat, dann ist es realistisch, weil dann sehe ich nicht viele Mannschaften, die den VfB schlagen können. So seltsam sich das als VfB-Fan nach den letzten Jahren anhört, aber wir haben jetzt gegen 16 von 17 Mannschaften gespielt und wir haben gegen Leipzig und gegen Bayern waren wir chancenlos. Gegen Heidenheim haben wir uns sind wir mit der falschen Einstellung ins Spiel reingegangen und gegen Hoffenheim hatten wir Pech. Dann haben wir gegen Leverkusen unentschieden gespielt und alles andere haben wir gewonnen. Sicherlich haben wir manchmal auch Mannschaften getroffen, die gerade keinen guten Tag hatten, aber auch das ist keine Erklärung für 11 Hinrundensiege. Und deswegen glaube ich, dass auch, weil die Winterpause nicht so lang war, als dass man so krass aus dem Rhythmus gekommen wäre, glaube ich schon, dass es realistisch ist, dass wir mindestens Fünfter werden oder Sechster. Ob es dann wirklich am Ende für die Champions League reicht, das müssen wir dann sehen. Das muss man auch gucken, wie es das im Winter Transferfenster passiert. Also ich glaube, die Zielsetzung im Verein, das ist mal weiterhin, das ist weiterhin das Klassische. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen eine sorgenfreie Saison haben. Ich denke mal, aber man wird dann eben auf der Rückrunde, wenn es so weiterläuft, dann auch irgendwann sich neue Ziele setzen müssen. Weil du kannst nicht auf Platz 3 oder 4 stehen im März und dann der Mannschaft nur sagen, ja, es geht nur um Platz 9 bis 15. Aber das werden wir dann sehen. Erstmal sind wir als VfB-Fans froh, dass wir in so einer Situation sind. Das ist in Teilen, also was die 11 Saisonsiege angeht, ist das unsere beste Saison unserer Bundesliga-Geschichte. Und das ist schon Wahnsinn.
Im Wintertransferfenster, was jetzt Lennart auch angesprochen hat, da kann es durchaus noch Entwicklungen geben. Es gibt auf jeden Fall Entwicklungen bei Serhou Guirassy, dem Topstürmer, der ja beim Afrika-Cup weilt, aber er hat sich verletzt. Auch dazu haben wir Lennart gefragt, wie das der VfB überhaupt auffangen will.
Guirassy hat sich jetzt bei einem Testspiel auch leicht verletzt, wohl wissen wir nicht ganz genau jetzt am 9. Januar, was am Ende bei dieser Verletzung, was für eine Verletzung ist, was dabei rauskommt. Der VfB wird es auffangen, vor allem mit Dennis Undaf, der ja auch schon 9 Saisontreffer hat. Und ich bin mal gespannt, als Guirassy das letzte Mal ausfiel, haben wir in dieser Zeit kein Spiel gewonnen. Ich hoffe, dass der VfB es schafft, jetzt in der anstehenden Phase während des Afrika-Cups das besser zu machen. Damals war es ein bisschen so, dass zuerst alle versucht haben, irgendwie aufs Tor zu schießen. Also wir haben sehr viele Chancen gehabt, aber die Qualität war nicht besonders gut. Die Mannschaft muss es logischerweise im Kollektiv auffangen. Und Dennis Undaf ist ein anderer Stürmer als Serhou Guirassy. Es fehlt uns auch noch Wuyong Jong, der bei den Asienmeisterschaften ist. Das heißt, und Silas als Schienenspieler, Flügelspieler, der fehlt uns auch noch. Das heißt, es wird vor allem auf Chris Führig ankommen. Also das ist auch, den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Hat auch jetzt im Testspiel gegen Fürth ein sehr schönes Tor geschossen, auch vor der Pause gegen Augsburg. Ansonsten, ja, es ist ein Aufwand, den die gesamte Mannschaft betreiben muss, um trotzdem zu den Chancen zu kommen und die auch entsprechend reinzumachen. Denn Chancenverwertung war am Anfang der Saison kein Thema. Mittlerweile ist es wieder eins geworden. Es gab viele Spiele, die wir knapp gewonnen haben, die wir eigentlich höher hätten gewinnen müssen, auch gegen Dortmund, erfreulicherweise zum Beispiel.
Danke nochmal an dieser Stelle an Lennart. Also Guirassy, auf den muss Borussias Abwehr nicht aufpassen, aber Dennis Undaf war ja auch ein Top-Transfer, also da wird einiges auf Borussias Abwehr zu rollen. Blöd nur, dass Wöber gelb-rot gesperrt ist nach der gelb-roten Karte in Frankfurt, dass Itakura eben weiterhin fehlt, jetzt aus Gründen des Asien-Cups. Also wie stellt Seoane am besten unsere Mannschaft auf, gerade in der Defensivarbeit?
Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, so habe ich es aus dem Testspiel wahrgenommen, dass es bei einer Dreierkette bleiben könnte und auch sehr wahrscheinlich bleiben wird.
Und dann die Frage Friedrich oder Kiarodia wahrscheinlich, ne?
Genau, darauf wird es ja hinauslaufen, auf diese Frage. Beziehungsweise wenn, ja, ist jetzt gerade ein Denkfehler, natürlich hat ja Itakura schon die ganze Zeit gefehlt, Skelly ist ja hinten reingerutscht. Ja, ob es jetzt Kiarodia oder Friedrich wird, mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass es eher Friedrich wird. Ich kann es aber auch gar nicht genau beziffern aus den Benennen. Aus den Berichten, die ich gelesen habe, klang das eher heraus, dass er da vielleicht einen Schritt weiter vorne ist als jetzt Kiarodia, der ja, auch wenn ich mich gefreut habe über sein Debüt, dass er da doch schon deutlich fehleranfälliger ist als ein Friedrich, den ich jetzt auch nicht so
Findest
ich sage, dass
du
er
wirklich?
Fehlerlos ist. Ja, also
nee, das sehe ich echt anders.
Von dem Pokalspiel, da hat er ja von Anfang an gespielt, da waren schon bei Kiarodia schon einige dicke Fehler dabei, die hätten auch unter Umständen bestraft werden können, auch das kurz vor Schluss, 90. Minute plus Nachspielzeit war es, da hatte er ja diesen Querschläger drin. Ich will auch gar nicht sagen, dass Friedrich jetzt ihm gegenüber der bessere und überragende Innenverteidiger ist. Ich finde genauso, Friedrich hat in der Hinrunde jetzt auch nichts gezeigt, wo ich sage, wow, Der ist ja fehlerfrei, der hilft uns, ist eine sichere Bank und Stütze. Dennoch, was ich aus den Berichten gelesen habe, und darauf kann ich mich leider nur stützen, schien er besser gezeigt zu haben im Testspiel. Aber wir können ja gerne mal drüber streiten, wieso du das anders siehst.
Ich sehe halt bei Marvin Friedrich überhaupt keine Entwicklung. Also der Mann hat noch keine zwei gute Spiele in Folge gemacht. Es fällt mir sogar schwer, ein wirklich über 90 Minuten richtig gutes Spiel von Marvin Friedrich im Borussia-Trikot zu finden. Ja, Kia Rodia auch oft unglücklich. Also das kommt zu diesem Fehler, der fast zum Pokal ausgeführt hatte, hinzu. Unglücklich vor allen Dingen in der Nachspielzeit in Freiburg, als er da, ich glaube, gegen Weißhaupt zu spät kommt und dadurch dann eben uns zwei Punkte flöten gehen. Aber dem Mann gehört natürlich die Zukunft und ich habe bei Kierodia zumindest im Unterschied zu Friedrich schon mal so echt gute Ansätze gesehen. Also wenn es dann einfach mal das Spiel hinten raus ist. Also gegen Wolfsburg im Pokal hat man Kierodia immer den Aufbau gelassen. Der hat sich dann zwar relativ wenig zugetraut, aber das geht mit Marvin Friedrich quasi überhaupt nicht. Und ich bin der Allerletzte, der Marvin Friedrich hier wirklich diffamiert, wie es andere tun und so. Ne? Aber diese Zeit von ihm im Borussia-Trikot, die steht ja bislang einzig unter einem ganz schlechten Stern. Und wenn er dann jetzt seine Chance nochmal bekommt, dann muss er sie aber auch nutzen. Also das ist dann die letzte. Ansonsten muss man sich im Sommer, muss man dann eine Lösung finden. Es kann ja dann für beide Seiten nicht der Weg sein, dass Marvin Friedrich selbst dann nicht liefert. Selbst dann, wenn er jetzt sogar Kierodia vorgezogen bekommt, wenn Itakura und Wöber fehlen, dass er selbst dann irgendwie nicht spielt. Das sind dann zwei Szenarien. Entweder er spielt und er liefert nicht oder er spielt es gar nicht. Mit denen kann er ja auch nicht zufrieden sein. Also ich bin ja von Friedrich nach wie vor nicht überzeugt. Ich kenne aber auch keinen, der überzeugt ist wirklich von ihm. Ne? Also
ich auch nicht. Ich habe das ja gerade klar gemacht. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sage...
Du sagst aber besser jetzt eher diese Erfahrung... Genau. Als Kierodia. Okay, dann kann man von mir aus machen, aber dann hoffe ich auch, dass er einfach eine grundsolide Leistung mal jetzt über ein paar Wochen zeigt und nicht nach den ersten guten Minuten dann direkt wieder irgendwie schwach und kraftlos da agiert. Also er hat auch von der ganzen Körpersprache irgendwie nicht das, was eigentlich Union-Verteidiger auszeichnen.
Ich bin ja auch bei dir. Ich glaube auch, dass für Friedrich hier nicht mehr lange gehen wird, genauso wie es bei Wolfer der Fall ist, wo der Vertrag jetzt ausläuft. Ich erinnere mich auch an kein wirklich gutes Spiel von Friedrich, eigentlich an kein einziges, hast du auch recht. Ich habe jetzt, wie gesagt, in dem Fall jetzt einfach nur die Erfahrung, hast du gut gesagt, Friedrich vorgezogen und Thiago, der da aufgrund der Fehleranfälligkeit, die er zuletzt präsentiert hatte, wobei ich jetzt in der zu Unrecht tue, zum Beispiel jetzt in Frankfurt, da war es ja der Fall, dass er ganz klar anderen die Fehler zuschiebe, er dann noch hingewiesen hat. Nichtsdestotrotz hätte ich erstmal ein besseres Gefühl mit Friedrich, aber du hast ein gutes Argument gebracht mit den spielerischen Fähigkeiten. Die wird er zweifellos haben. Genauso hat er ja dann, hat der Sioane auch schon im Pokalspiel wahrscheinlich auch deswegen ihn einen Friedrich vorgezogen. Ich weiß auch nicht, ob er damals auch angeschlagen war, ist aber auch irrelevant. Um es kurz zu machen, ich habe bei Friedrich genauso Bauchschmerzen, wie du es hast. Ich habe mir jetzt nur aus diesem einen Aspekt vorgezogen, kann aber auch damit leben, wenn ein Kierodia spielt aus den Punkten, die du genannt hast.
Und eine weitere offene Frage ist natürlich die Besetzung vorne. Also Tschwanscharer, der angeschlagen erneut ist. Dann Jordan, für den es garantiert noch nicht für 90 Minuten reicht. Wo ich auch nicht unbedingt davon ausgehe, dass ihn Sioane bringt nach dem Motto, soweit die Beine dich erstmal tragen. Also sprich irgendwie 50, 60 Minuten. Das hat Sioane, meine ich, gegen Wolfsburg im Pokal mit Tschwanscharer gemacht. Das ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich bin mir unsicher, ob er es mit Jordan machen wird. Dann ist die Frage, wen bringt er nach vorne? Setzt er dann Player auf die Position, der allerdings seine Stärken ja weiter hinten hat, wo er dann mehr so ein bisschen aufdrehen kann? Also das für mich dann die zweite zentrale Frage in der Aufstellung.
Ja, ich schätze, dass es wieder auf hinauslaufen wird, dass man mit Player und Hack spielen wird, wenn Jordan und Tschwanscharer nicht fit sind. Das hat ja am Testspiel ja auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt beide zusammen auf dem Platz standen, aber zumindest hat man gelesen, dass es mit Hack und Player gut funktioniert hat. Player, wie gesagt, mit ziemlich guten Pässen, einem Tor. Hack hatte auch den Treffer dabei, hatte auch gute Szenen im Angriff dabei gehabt, wo er in die Mitte gezogen ist und abgezogen und dann abgeschlossen hat. Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, wenn jetzt alle Stricke reißen.
Und dann hoffen wir auf einen Überraschungssieg, muss man wahrscheinlich so formulieren, gegen einen übermächtig wirkenden VfB. Wir dürfen uns jetzt natürlich auch nicht kleiner machen, aber die Vorzeichen, sie standen vor dieser Paarung Borussia gegen den VfB zwischen dem 5. und 4. der ewigen Bundesliga-Tabelle. Sie standen schon mal besser und wir standen auch schon mal kurz davor, den VfB von Platz 4 in der ewigen Tabelle zu verdrängen. Allerdings nach den ungleichen Hinrunden hat sich das erstmal erledigt. Ich hoffe aber, wir kommen 3 Punkte näher. Wichtig wäre eben, diese Hinrunde zumindest mit 20 Zählern abzuschließen und dann könnte man auch mal ernsthaft darüber reden, doch zumindest mal 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Aber das noch alles Schnee von übermorgen. Wir schauen jetzt erstmal auf Stuttgart, werden uns dann Anfang der nächsten Woche nach dem Sonntagsspiel auch wieder melden. Jonas, danke dir, hat wie immer Spaß gemacht. Danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.